Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Gespräch Nils Jocher und Nevin Hammann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Rotfunk, dem Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute begrüßen darf ich Nils Jocher. Schön, bist du da.
Danke vielmals für die Einladung.
Und bevor wir mit dem Thema beginnen, stellst du dich am besten gleich selber vor. Wer bist du? Was machst du in deinem Leben? Vielleicht, warum bist du hier?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Nils. Ich bin Vizepräsident der SP Basel-Land und war sehr viele Jahre bei der Juso aktiv, in verschiedenen Funktionen. Und aktuell bin ich beruflich bei der SP Schweiz tätig und arbeite auch mit der SP Zürich zusammen. Und deswegen haben wir uns heute hier in Zürich getroffen. Genau. Und vor 2 Jahren, im 2018, habe ich gemeinsam mit vielen anderen Leuten den Verein Die Feministen gegründet. Damals war ich Präsident, dann war ich im Vorstand und jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr im Vorstand, aber immer noch aktiv dabei. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, Männer für Gleichstellungsthemen zu sensibilisieren, zu aktivieren, ja, und die Leute zu motivieren, tatsächlich auch etwas zu tun. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Gut, dann starten wir gleich mit unserem Thema, nämlich kritische Männlichkeit. Und da beginnen wir ganz einfach. Was heißt denn Männlichkeit?
Ist eine sehr schwierige Frage, die wird immer wieder gestellt. Und in der Regel habe ich keine gute Antwort. Ganz häufig ist auch die Frage, ja, was ist ein Mann? Was bedeutet es, Mann zu sein? Schlussendlich glaube ich, dass wir der Meinung sind, das ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Das ist nicht etwas Gegebenes, das man irgendwie ableiten könnte von, was weiß ich, Körperlichkeiten oder äußeren Zuschreibungen, sondern ja, zu einem großen Teil ist es etwas, das man selber für sich auch definieren muss, was das bedeutet, Männlichkeit. Oder ja, was das für einen bedeutet, Männlichkeit. Und ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Auffassungen davon. Was natürlich klar ist, ist, dass es in unserer Gesellschaft ein Bild von Männlichkeit gibt, das viele Leute haben und irgendwie behaupten, ja, die Männer, die seien so. Oder irgendwie wenn man sich so und so verhaltet, dann ist das besonders männlich oder weniger. Aber am Ende des Tages ist das eine erstaunliche individuelle Entscheidung.
Aber wenn man jetzt nicht von einer individuellen Ebene ausgeht, wer oder was bestimmt denn, was männlicher ist und was nicht? Und könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Männlichkeit ist schlecht?
Könnte man sicher sagen. Machen auch sehr viele. Also ich glaube, in der Mehrheitsgesellschaft werden Männer oft so mit den klassischen Attributen beschrieben irgendwie. Also das kennen wir alle, irgendwie sie seien muskulös, sie seien die irgendwie die Familie ernähren, sie seien stark, sie seien irgendwie, keine Ahnung, größer wie Frauen oder solche Dinge. Vielleicht rational oder ja, weniger emotional, solche Dinge. Und viele assoziieren das auch mit Männlichkeit und auch viele Männer, die von sich behaupten, sie versuchen sich kritisch mit ihrer Männlichkeit auseinanderzusetzen, streben trotzdem irgendwie nach diesen Idealen, die sie ja mitbekommen haben in ihrem Älterwerden. Aber ich glaube, das müssen wir gerade als Linke aktiv zurückweisen, weil unsere Vorstellung von Männlichkeit kann nicht auf diesen Stereotypen beruhen, sondern wir sind der Meinung, ja, dass Männer genauso individuelle Eigenschaften wahrnehmen können, wie das alle anderen Menschen auch können. Also können auch Gefühle zeigen und irgendwie ja, vielleicht auch sehr viele dumme Dinge sagen, ja, was ja auch passiert.
Heißt das dann, man will nicht männlich sein? Oder heißt das einfach, man muss die Eigenschaften anders verstehen? Weil wenn man sagt, man strebt männlichen Idealen nach, ist es ja zum Beispiel nicht negativ, wenn man sagt, ich will rational sein.
Ja, genau, aber rational zu sein ist nicht etwas, das zwingend männlich ist. Rational zu sein ist einfach eine Eigenschaft so. Das hat irgendwie nichts damit zu tun, wie man sich identifiziert. Und das ist ja eigentlich das Problem, dass man dadurch auch eigentlich implizit sagt, ja, wenn rational männlich ist, dann ist eben irrational weiblich. Und das sind so Zuschreibungen, die in ganz vielen Bereichen passieren und das ist das, was wir ja eigentlich nicht wollen, sondern sagen, jeder Mensch ist ein Individuum mit ganz eigenen Eigenschaften, ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und vielleicht auch Tücken, die man als Person mitbringt. Aber ja, eben Emotionen oder Fähigkeiten an sich sind jetzt noch nicht einfach so geschlechtlich.
Aber was bedeutet denn diese Konstruktion von Männlichkeit für das reale Leben? Welche Auswirkungen hat das nicht nur für das Individuum?
Ja, primär negativ oder sehr, sehr schlimme. Femizide sind ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Also, dass Männer Frauen ermorden, das passiert viel zu oft und erstaunlich oft wird das auch medial nicht so benannt. Und ja, zu einem großen Teil hat es vermutlich damit zu tun, dass Männer nicht damit klarkommen, den Anforderungen zu entsprechen, die die Gesellschaft an sie stellt, dass sie in dieser Rolle sich nicht als Individuum so verhalten können, wie das dann irgendwie positive Auswirkungen hätte, sondern sie hadern dermaßen mit sich selber, dass sie die Gewalt als einzigen Ausweg sehen oder anwenden. Und das ist natürlich enorm negativ. Und auch sonst führt es einfach dazu, dass viele Männer unglücklich sind, weil sie diesen Idealen nicht entsprechen können, weil sie Dingen nachstreben, die absolut unrealistisch sind für sehr viele Leute, die auch nicht per se anstrebsam sind. Die Stereotypen Männlichkeitsbilder sind ja enorm, wie formuliere ich das am besten, enorm, ja, auch egoistisch bis zu einem gewissen Grad, weil eben die Männer sind ja selbstständig und brauchen keine Hilfe und keine Unterstützung und müssen alles mit sich selbst ausmachen und sind stark und unabhängig und so weiter. Und das führt halt eher zu Einzelkämpferinnen, die nicht besonders, vielleicht hilfreich sind für eine solidarische Gemeinschaft.
Bedeutet das dann zum Beispiel, dass sozusagen Extremformen stereotypische Männlichkeit, toxische Maskulinität, Male Fragility, sozusagen als Abwehrmechanismus funktionieren dafür, oder?
Mhm. Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad sicher. Also es ist halt, oder meine These ist eigentlich, dass wie zu wenige Männlichkeitsbilder bekannt sind, dass viele Leute eigentlich als einzige Vorbilder, die sie sehen, sehen sie dieses Männlichkeitsideal, diese Stereotypenbilder, und sozusagen andere Formen von Männlichkeit sind gar nicht so präsent. Vielleicht eher später dann in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenleben begegnet man, je nachdem wie man sozialisiert wird, begegnet man dann diesen Formen. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, okay, das sind irgendwie Leute, ja, so will ich nicht sein, oder eben sie werden abwertend bezeichnet. Und ich glaube, das gesellschaftliche Problem ist, dass wir zu wenig Diversität haben unter Männern, dass es auch die Männer, die eigentlich offen wären für andere Männlichkeitsbilder, nicht schaffen, sich ja diesen gesellschaftlichen Vorstellungen zu entziehen und irgendwie sich anders zu verhalten. Aber ich glaube, genau dort müssen wir ansetzen, dass wir uns auch gegenseitig darin bestärken und sagen, nein, jetzt hören wir einfach auf mit dem, jetzt machen wir es einfach nicht mehr, dass Männer es schaffen, in Männerrunden eben auch kritische Äußerungen zu machen und zu sagen, okay, nein, das geht nicht, dieser Spruch geht zu weit, das stimmt doch nicht.
Bedeutet das konsequenterweise, dass man sozusagen Männlichkeit als Konzept abschaffen müsste? Oder muss man es einfach diverser machen?
Ja, das ist eine philosophische Frage. Ich bin nie besonders gut in allzu philosophischen Fragen. Es gibt auch verschiedene Theorien dazu. Und ich glaube, man könnte in beide Richtungen argumentieren, erstaunlich erfolgreich. Ich glaube, in der kurzen Sicht wird man es nicht schaffen, jegliche Geschlechter sofort zu überwinden, und wie gar nichts mehr, keine geschlechtlichen Begriffe mehr zu verwenden. Das ist, glaube ich, auf der kurzen Sicht nicht realistisch. Plus es besteht die Gefahr, dass man auch Dinge unsichtbar macht. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, ob weiblich oder männlich ist doch völlig egal, oder irgendwie man hört auf, Statistiken zu erfassen und macht mit dem eigentlich Dinge unsichtbar, die enorm wichtig zu wissen wären. Und natürlich muss man diese Konstrukte kritisieren, muss das irgendwie immer kontextualisieren, was meint man genau damit, wie kommt das zustande, aber es ist enorm wertvoll, dass wir eben Zahlen haben, dass wir auch wissen, worüber wir reden, und oft sieht man dann eben diese Diskriminierungsstrukturen gegenüber vor allem Frauen, und das ist enorm zentral, und deswegen würde ich eigentlich in erster Linie dafür plädieren, dass man eben versucht, Männlichkeit divers zu gestalten, also so, dass wie Leute eher auch sagen können bei Dingen, die die Mehrheitsgesellschaft vermutlich nicht als männlich bezeichnen würde, zu sagen, doch, das ist genauso männlich, ich bin ein Mann, ich mache whatever und das ist männlich.
Also kleines Zwischenfazit, Männer leiden auch unter dem Patriarchat. Wo ist denn eure Rolle im feministischen Kampf?
Ja, ich glaube, primär als unterstützende Personen, sozusagen als Allies, die versuchen, ja, all diese Errungenschaften, die die feministische Bewegung bereits erkämpft oder aufgebaut hat, wie mitzutragen, zu unterstützen, Leuten den Rücken zu stärken. Das kann bedeuten, dass man beim feministischen Streik irgendwie kocht, dass man ja, die Kinderbetreuung organisiert, solche Dinge. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch richtig ist, dass sich Männer selber aktiv oder im Sinne von sichtbar aktiv betätigen, vor allem auch unter Männern. Es ist ja oft so, dass Frauen wie viel Arbeit leisten müssen, um andere Männer zu überzeugen. Und da, ja, bin ich der Meinung, irgendwie gibt es auch für viele Männer Arbeit zu leisten, wo man sagen muss, okay, das ist vielleicht einfach jetzt unser Job, sozusagen hier diese Überzeugungs- oder Aufklärungsarbeit zu leisten, ja, die auch oft repetitiv und enorm mühsam und anstrengend ist. Aber ich glaube, Männer haben auch das Potenzial, oder es ist eine gesellschaftliche Realität, dass Männer eher Männern zuhören. Das ist einfach leider so. Aber genau darum muss man das, oder sollte man das auch wie ausnutzen und sagen, okay, und dann muss man dieses Privileg, diese Sprechposition auch dazu verwenden, eben Männer zu erreichen und abzuholen, die vielleicht in der ersten Intuition eher nicht sich selber als feministisch bezeichnen würden. Aber, und das ist vielleicht ein weiterer Punkt, für viele Männer ist es natürlich, Teil der feministischen Bewegung zu sein, auch einfach ein interner Prozess, mal für sich selber zu merken oder zu reflektieren, was bedeutet das alles überhaupt, welche Implikationen hat das auf mein Leben, vielleicht auf meine politische Karriere, auf meine berufliche Karriere. Da gibt es immer wieder Situationen, wo man dann halt ehrlicherweise sagen muss, okay, dann kandidiere ich vielleicht nicht für dieses Amt, ich gehe nicht an dieses Podium, ich halte diese Wortmeldung nicht, ich schreibe vielleicht die Wortmeldung, aber jemand anders liest sie vor. Ja, und das sind dann natürlich Dinge, die wird niemand sehen und die soll auch niemand sehen. Das ist ja genau der Zweck dahinter. Aber ja, das ist auch okay. Also es geht wie auch darum, zu anerkennen, dass man halt gewisse Dinge auch nur bekommt, weil man sich als Mann versteht oder weil die Gesellschaft einen als Mann versteht und man dadurch Vorteile hat, sozusagen auf politische oder berufliche Karrieren bezogen, die andere Leute so nicht haben. Und das muss man erkennen und dem auch vielleicht entgegenwirken.
Aber was machst du, wenn jetzt jemand findet, oh nein, dann werde ich ja diskriminiert als Mann?
Also das stimmt einfach. Ja, also erstmal plaudern, mit der Person sprechen und irgendwie, also es ist ja in vielen Situationen, glaube ich, dass es wertvoll ist, mit Leuten zu sprechen. Ich verstehe, dass es viele Frauen nicht tun oder ja, dass auch wie sagen so, hey, das ist mir einfach alles zu blöd, sehr berechtigt. Aber dass irgendjemand mit den Leuten spricht, ist an sich nicht schlecht. Und versucht, die Leute aufzuklären. Ich glaube, eben genau dort kommen feministische Männer ins Spiel, die ja diese Arbeit zu einem Teil übernehmen können. Genau, und dann geht es natürlich um Aufklärung, wie zu sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal, ich bin einfach ein Fan auch von Statistiken, jetzt schauen wir mal die Zahlen an oder die gesellschaftliche Realität. Wie schaut es denn aus mit den Professuren an den Unis oder mit den Löhnen oder mit Repräsentationen in Parlamenten, in Führungsgremien, all diese Dinge. Wie sieht es aus mit Gewalttaten? Wie sieht es aus mit ökonomischen Realitäten? Wer leistet die Arbeit zu Hause? Wer wer hat Vermögen, wer hat Kapitaleinkommen, alles solche Dinge, wo, ja, also es, natürlich, es gibt einzelne Frauen, die auch in dem Sinne reich sind oder so, aber in der Mehrheit ist es einfach nicht so. In der Mehrheit sind es die Männer, die diese Gesellschaft dominieren und in Machtpositionen sind und das auch ausnutzen und reproduzieren. Also sich jeden Tag so verhalten, dass sie diese Machtposition auch nicht verlieren. Und wenn dann Männer davon reden, dass sie diskriminiert werden, dann stimmt das so einfach nicht. Das ist einfach falsch. Oder Männer werden nicht als Männer diskriminiert. Natürlich kann es sein, dass auch gegenüber einem Mann ein diskriminierender Spruch fällt oder eine diskriminierende Äußerung oder es gab einen Vorfall, der diskriminierend war. Das kann ja auch gut noch mit anderen Mechanismen zusammenhängen, also zum Beispiel, dass es um die Herkunft oder das Aussehen einer Person geht oder die sexuelle Orientierung, da vielleicht eher, aber dass Männer als Männer strukturell diskriminiert werden, das ist einfach keine Realität, das stimmt so nicht.
Trotzdem gibt es ja Strömungen oder Bewegungen, die sich irgendwie explizit für Antifeminismus, Maskulinismus, keine Ahnung, ob jemand wirklich sagt, wir sind für Misogynie, aber es gibt Leute, die sich dafür einsetzen. Vielleicht musst du noch schnell erklären, was das alles heißt.
Ja, das gibt es und das ist enorm gefährlich. Also es diese Bewegung, die eigentlich im Kern behaupten, irgendwie die Frauen seien minderwertig oder Männer seien irgendwie das Geschlecht, das dominiert und eben besser ist, all diese Stereotype, die wir vorher schon diskutiert haben, ja in reinst Form reproduzieren und so auch meinen, das ist enorm gefährlich. Und ja, in unserer diversifizierten Gesellschaft ist es auch teilweise gar nicht so einfach zu merken, dass es diese Bewegung gibt oder zu merken, dass Leute plötzlich auf diese Theorien anspringen und diese Inhalte konsumieren in den sozialen Medien. Das ist, ich stelle mir das ähnlich vor wie bei all diesen Verschwörungstheorien, die jetzt rund um die Pandemie kursieren, dass Leute da einfach in Bereiche abdriften, die nicht mehr so viel mit der Realität zu tun haben. Und das ist enorm gefährlich, vor allem auch, weil diese Bewegungen sich natürlich überhaupt nicht so klar positionieren. Sie würden nie das so dezidiert äußern, wie wir das machen, sondern es läuft viel subtiler und setzt natürlich an Punkten an, die viele Männer richtigerweise auch verstehen. Also da wird irgendwie davon geredet, ja, fühlst du dich auch manchmal einsam? Und also setzt wie bei Dingen an, die viele Leute verstehen und führen dann von dem in immer radikalere Positionen hinein und liefern sozusagen als Antworten auf alle Probleme, die Männer damit haben, dass sie eben nicht diesen komischen Idealen entsprechen können, eigentlich, ja, dass man eben die Frauen unterdrücken müsse oder dass man noch viel mehr sich als Alpha-Mann irgendwie behaupten müsste oder was weiß ich was. Und das ist enorm gefährlich und darum ist es sehr wichtig, dass wir es wie schaffen, dort dem etwas entgegenzusetzen und Leute abzuholen und gerade auch die Männer als Zielgruppe begreifen, um irgendwie dort feministische Arbeit zu leisten, weil das sind dann eben auch genau die Leute, die nachher unter Umständen gewalttätig werden, die in ihrem Umfeld diese Meinungen verbreiten. Da müssen wir enorm auf der Hut sein.
Wie und wo organisieren sich denn solche Bewegungen?
Ja, auch hier, ich bin natürlich kein absoluter Experte, aber vor allem über das Internet. Es gibt Telegram-Chats, es gibt YouTube-Kanäle, es gibt Facebook-Gruppen und so weiter. Und eben das Problem ist wirklich, dass enorm viel subtil läuft oder subtil beginnt und dann sozusagen die tieferliegenden Werte erst später so wirklich zum Vorschein kommen. Oft wird auch ein Narrativ verfolgt, wo man nur da sagt, ja, wir stellen nur Fragen, wir stellen ja nur Fragen, kann das wirklich sein, wir stellen ja nur Fragen und mit dem eigentlich die ganze Zeit Fakten diskreditiert und sagt, das stimmt nicht, aber man stellt ja nur Fragen. So, und das ist enorm gefährlich und da muss man bereit sein, einfach verständlich den Leuten zu erklären, was halt Realität ist und Ja, was vielleicht eher weniger.
Und wie begegnet man dem Ganzen?
Ja, es ist wie in der Politik eigentlich überall, wo Gesellschaft stattfindet, überall, wo Menschen sind, da müssen auch wir aktiv sein. Das beginnt natürlich irgendwie in der Schule, auf Podien, im persönlichen Gespräch, am Arbeitsplatz, an der Universität, im Dorfverein, im Theaterclub und so weiter. Also überall muss man versuchen, ja, die Leute zu erreichen. Auch auf den sozialen Medien muss man diese Aufklärungs- oder Informationsarbeit leisten. Aber, und ich glaube schon auch ein Problem ist sicher, das kommt in jeder Debatte, ist die Medienvielfalt in der Schweiz, wo zum Teil ja auch noch vielleicht Nachholbedarf ist bezüglich diesen Themen oder zum Teil noch eben zu wenig klar benannt wird, was passiert. Eben bei den Femiziden ist ja das so, dass man, dann wird das oft irgendwie ganz komisch dargestellt, aber nicht als Frauenmord in dem Sinne explizit benannt. Das ist ein enormes Problem. Und wir müssen sicher auch die Bildungsinstitutionen nutzen und dort spezifisch die Leute adressieren. Ich weiß nicht, persönlich habe ich in meiner kompletten Schulzeit kaum etwas über Feminismus gelernt. Vielleicht im Wahlkurs Philosophie gab es dann gegen Ende mal irgendeine Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Ich hoffe mir, dass das vielleicht heute schon etwas besser ausschaut. Aber ich glaube, dort müssen wir schon auch ansetzen und wirklich niederschwellig ja, die Leute aufklären über das Geschlechterverständnis im 21. Jahrhundert und dass das vielleicht nicht mehr gleich ist wie damals vor 70, 80 Jahren.
Du hast jetzt, also wir beide haben jetzt immer wir gesagt, als wären wir so ausgenommen aus dem Ganzen. Wie sieht es dann aus in der Linken?
Ja, als wir habe ich immer versucht, so ein bisschen, ja, vielleicht die User oder Leute, die sich eben den linken Spektrum zuordnen, zu meinen. Ich glaube, das hört man in jedem Podcast mit irgendeinem Dude, hört man das wieder. Natürlich, auch bei uns ist nicht alles perfekt. Wir haben enormen Nachholbedarf auf ganz vielen Ebenen. Das ist immer so. Aber ich glaube, man darf schon auch anmerken, dass die User und auch die Sozialdemokratie in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat, sich sehr stark weiterentwickelt hat. Das ist vor allem vielen starken Frauen zu verdanken, die sich dafür eingesetzt haben. Aber auch einige Männer, die sich engagiert haben und gemerkt haben, okay, doch, das ist ein Themenfeld, wo wir uns positionieren und aufstellen müssen und das angehen müssen. Und das eine sind ja wie, das sind wie zwei Ebenen. Das eine ist die inhaltliche Positionierung sozusagen offiziell. Was ist unsere Haltung? Wie stellen wir uns zu politischen Positionen? Was steht in unseren Programmen, in unseren Positionspapieren? Und da habe ich das Gefühl, stehen wir sehr gut da. Und das andere ist dann natürlich auch so die individuelle Verhaltensweise oder die Parteistrukturen intern, die natürlich enorm einfach vom Verhalten der Individuen auch leben, wo sicher vieles besser geworden ist, aber auch da muss man sich immer wieder an der eigenen Nase nehmen und vielleicht sein Gegenüber an der Nase nehmen und sagen, hey, hast du gemerkt, was wir da gerade gemacht haben oder geht das so überhaupt? Ja, das ist natürlich Luft nach oben.
Das heißt, wie setzt man das am besten um?
Jetzt ein bisschen die Frage, was man, also was spezifisch man am besten umsetzt. Was es ja gibt, ist, dass wir beobachten, dass zum Beispiel viele Kantonalparteien der Sozialdemokratischen Partei Anlaufstellen einrichten gegen Diskriminierung, dass die SP Schweiz eine Anlaufstelle einrichtet gegen Diskriminierung generell, wo wir ja Know-how bündeln, wo wir Expertinnen sozusagen hinstellen, die beratend tätig sein können und dass natürlich auch zunehmend Leute in den Strukturen aktiv sind, die dieses feministische Know-how oder diese ja, Kritik an Machtstrukturen, wie wir sie aktuell in unserer Gesellschaft haben, die das auch mitbringen und dann dort natürlich auch Dinge verändern. Aber das ist ein Prozess, das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Aber persönlich hätte ich jetzt gesagt, als Linke sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, immer wenn man versucht, aktiv zu sein in diesen Themenfeldern, wo es um Männlichkeit geht, wo es um Weiblichkeit geht, wo es irgendwie um Gleichberechtigung ganz generell geht, ist, dass man halt auch wirklich aktiv ist und dass man irgendwie versucht, etwas zu unternehmen, dass man sich äußert, dass man das Gespräch sucht mit den Leuten, und versucht, Dinge umzukrempeln. Und es ist klar, dass da manchmal vielleicht auch ja, Fehler passieren, weil man oder wir alle sind nicht Expertinnen, wir haben nicht auf theoretischer Ebene irgendwie doktoriert in Gender Studies oder so. Die wenigsten von uns haben das tatsächlich, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir aktiv sind und ja, uns auch kritisieren, wenn mal etwas schief läuft, dass man auch zu Fehlern stehen kann. Das ist auch völlig okay. Niemand muss diskreditiert werden oder beleidigt werden, nur weil er oder sie vielleicht mal ein Wort falsch gegendert hat oder vergessen hat zu gendern. Das ist überhaupt kein Problem. Wir alle lernen und lernen tagtäglich neue Dinge über die Welt kennen. Aber wichtig ist, dass wir uns irgendwie mit dem auseinandersetzen, dass wir uns da anpassen, dass wir versuchen, uns Mühe zu geben, dass wir neugierig sind. Und ich glaube, was wenig zielführend ist, wenn wir einfach die gleichen alten Theorieschriften mit unserem Freundeskreis, im Lesekreis diskutieren für uns so. Das ist vielleicht persönlich befriedigend, aber ich glaube nicht, dass wir die Welt alleine im marxistischen Lesekreis verändern werden, sondern wir müssen auch nach draußen gehen, wir müssen das Gespräch mit den Leuten suchen und aktive Politik machen.
War das so ein Hint zum Thema Nebenwiderspruch?
Eventuell. Ja, ich glaube, es ist wenig zielführend, Diskriminierungsstrukturen gegeneinander auszuspielen oder irgendwie zu sagen, das ist schlimm und das müssen wir ändern, aber das nicht. Grundsätzlich sind wir als Linke alle davon überzeugt, dass unsere Welt verändert werden muss, dass die Gesellschaftsform oder das ökonomische System, das wir aktuell haben, so nicht zukunftsfähig ist, dass wir das nicht wollen, dass es Ungleichheiten reproduziert oder verstärkt sogar. Und dem wollen wir entgegenwirken. Wir wollen einen CO2-neutralen Planeten, einen lebenswerten Planeten, eine solidarische Welt, wo sich alle wohl, frei, sicher fühlen können, ganz unabhängig, wer sie sind oder woher sie kommen. Und eine große Gefahr besteht für Linke immer darin, dass man sich in interne Zwiste verliert oder sagt, nein, das wäre jetzt wichtiger als das andere. Wichtig ist, dass wir etwas tun, dass wir an allen Themen dranbleiben, dass wir aktiv sind und dann wird das schon klappen.
Schönes Schlusswort. Ich habe aber noch eine allerletzte Frage für dich. Die müssen alle beantworten, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Leandra sie letzte Woche beantworten musste, aber egal. Wenn du eine Forderung total undemokratisch durchboxen könntest, was wäre es?
Ich würde den Fungi verbieten. Grundsätzlich ist es richtig, dass auf allen Pizzen Ananas sein darf, Ananas sein kann. Es ist, alle dürfen ihre Pizza essen, so wie sie wollen. Da kann auch Banane drauf, wenn man das will. Ich will das nicht, mir gefällt das nicht, aber alle sollen und dürfen das machen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Leander da anderer Meinung ist, aber zum Glück habt ihr es ja nicht gefragt.
Gut. In dem Fall vielen Dank, Nils. Schön, warst du da.
Danke vielmals für die Einladung.
Vielen Dank auch an alle, die sonst zugehört haben. Falls ihr Fragen, Wünsche, Kritik etc. habt, schreibt uns. Ihr findet uns unter team@rotfunk.ch oder auf unserer Webseite rotfunk.ch oder auf Instagram rotfunk_zuri. Bis zum nächsten Mal. Ciao!